Na, fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter. Lässig muss man sein, denn er trinkt seinen Kaffee gerade bei IKEA. Und ich wäre gern dabei, denn ich muss schon sagen, der IKEA-Kaffee, das ist unbezahlte Werbung hier, ist wirklich ganz gut. Bei mir heute im Podcast-Studio, im digitalen Podcast-Studio, ist René Rodig. René, Mr. AK, Mr. Licht. Hallo, René. Schön, dass du
hallo,
da bist.
Hallo, liebe Katrin.
Ja, und ich hörte gerade schon, hinter dir fuhr ein, was war das hier, so ein Geschirrwagen
Tablettwagen.
Vorbei.
Ne? Genau.
Ja, gleich noch ein paar, wie heißen sie, Köttbullar, noch
ja,
zum Mittag.
Die gibt es aber erst später.
Ah ja, die werden später freigeschaltet. Ne?
Genau,
ja, aber
genau.
Ich mag den Kaffee auch bei IKEA. Wenn du nicht so weit weg gewesen wärst, hätte ich gesagt, komm, lass uns die Aufnahme doch direkt bei IKEA machen und dann Kaffee-Refill
nehmen. Ja, richtig.
Ja, das wär's doch. Ja, cool. Ich starte meinen Podcast mit der Frage immer, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Also, über mich sollte man wissen, dass ich einmal ein Familienmensch bin. Also, ich liebe meine Familie. Also, das ist für mich das Wichtigste und da gehe ich auf. Und ja, das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, ich bin sehr, ja, technisch-ökologisch unterwegs und ich bin lichtfanatisch, logischerweise.
Mhm. Und den Spruch nach fest kommt ab, kennst du sicherlich auch. Jeder hat ja so eine eigene Geschichte oder eine eigene Anekdote zu. Hast du auch eine?
Natürlich. Also den kenne ich von meinem Papa. Mein Papa ist Feinmechanikermeister. Also der hat noch klassisch an den Fernsehgeräten drin repariert und hat dort war damals zu ja, ich sage jetzt mal zu Ostzeiten, der einzige Farbfernsehmechanikermeister in seinem Bezirk. Also das war schon was Besonderes. Und da durfte ich, als mein Vater sich dann selbstständig gemacht hat in den 90er Jahren, durfte ich dann doch den einen oder anderen Zeilentravo auch mal wechseln, beim Gerät zuschrauben. Hieß es dann auch, mach bitte langsam, nach fest kommt ab. Der Spruch hat mich dann natürlich dann auch bei meiner Lehrer noch ein bisschen verfolgt. Und ja, also ganz übliche Ausdrucksweise.
Gib doch mal kurz einen Abriss darüber, was du auf deinem Karriereweg schon so alles mitgenommen hast. Vielleicht einmal so ganz kurz, bevor wir ins Thema reinstarten.
Also ich habe ganz klassisch Elektroinstallateur gelernt bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Und das war eine richtig tolle Lehre. Schönen Gruß da an der Stelle an Romano und Dietmar, meine Lehrausbilder. Wir haben wirklich alles gemacht. Also wir haben nicht nur das Elektrohandwerk gehabt, sondern wir haben auch Trockenbau gemacht, wir haben Estrich verlegt, wir haben alles gemacht. Also eine wirklich kleinteilige Sache, die mir jetzt natürlich als Familienvater und Häuslebauer viel, viel weiterhilft. Nach der Lehre habe ich dann weiter dort gearbeitet als Geselle und nebenbei in Erfurt mein Elektrotechnik studiert an der Fachhochschule in Erfurt. Und dann das elterliche Geschäft übernommen. Mein Vater, der hat ja, wie gesagt, sich selbstständig gemacht, hatte so einen Unterhaltungselektronikladen mit Reparatur, Installationen von Richtfunkantennen und durch meinen elektrischen Hintergrund natürlich dann auch noch ein bisschen mehr. Da hat man dann doch die Steckdose dort mal verlegt und ja, so ein paar kleine Wartungsarbeiten gemacht. Der Schrei nach Fachhandel wurde leider aber immer leiser. Also ja, durch die Großkonzerne war die Unterhaltungselektronikreparatur nicht mehr lukrativ und das, was man gebaut hat, hat nun mal leider gehalten und somit war auch nicht viel Wartung da, wobei man ja in der Meisterschule gelernt hat, was lange hält, bringt kein Geld. Das war auch so ein Spruch, den man... Ja, bei mir hat es leider immer gehalten und deswegen waren dann, ich denke, gesagt, gut, ich muss mich jetzt umorientieren. Mein Schwiegervater, der kommt aus der Lichtbranche. Und somit war der Virus Licht dann schon gesät. Und ja, jetzt bin ich im Lichtvertrieb und berate Installateure, Architekten, aber auch Elektroplaner zum Thema Licht und das, was man besser machen könnte, was man smarter machen könnte. Ja, und da bin ich jetzt seit ungefähr 8 Jahren unterwegs. Ja, und es macht Spaß. Es macht noch Spaß. Wobei man natürlich die Bauwende spürt.
Das ist auch ein Bezug, den ich gleich noch schlagen werde, aber ich muss einmal kurz für diejenigen, die jetzt nur hören und dich nicht sehen, du hast auf deinem T-Shirt Hashtag Mr. Licht stehen. Wie kam es dazu?
Also meine Frau, Schrägstrich Büropartnerin, also wir haben ein Kellerbüro, wo wir nebeneinander sitzen, und meine Frau arbeitet im Marketing, im Social Media Marketing, und ich habe LinkedIn für mich entdeckt in der Corona-Zeit, wo man nicht raus konnte, wo man keine Kunden besuchen konnte, wo man keinen wirklich greifen konnte. Und da habe ich mit LinkedIn angefangen, und meine Frau war da auch sehr, sehr begeistert und ist natürlich auch bei sich in der Firma LinkedIn-Verantwortliche, also im Allgemeinen Social Media-Verantwortliche. Und wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Also wir hatten auch schon mal einen Betrieb zusammen, also nebenberuflich war ich dann auch noch Fitnesstrainer und habe Mamis Fitness ge fit gemacht. Und da haben wir zusammengearbeitet und wir ergänzen uns sehr, sehr gut. Und dann kam das eine zum anderen und ja, dann war ich ihr Testimonial und haben versucht, ihre Ideen umzusetzen und es hat geklappt. Und ja, jetzt ja, erkläre ich auf LinkedIn Licht so, dass es wirklich jeder versteht. Also mit so kleinen YouTube-Videos, Shorts, wo ich sage, okay, was ist die Lichtfarbe, was ist die Lichtstärke, worauf muss man achten, wenn? So, dass es halt wirklich der Laie versteht. Und deswegen unter den Hashtag Licht findet man mich dann unter allen Kanälen.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Hast du darüber schon mal geschrieben auf LinkedIn? Dass das eigentlich im Kellerbüro entstanden ist und deine Frau und die wollte was ausprobieren, du bist Testimonial und so. Das ist eine total schöne Geschichte.
Noch nicht direkt, aber ich kommuniziere es aber immer sehr offen, weil es funktioniert schon sehr gut. Und sie ist auch immer stolz, wenn was funktioniert. Gerade das mit den Videos in den Shorts, das war ihre Idee. Und
Cool.
ja, man muss dann halt immer dranbleiben und nicht aufgeben. Und auch wenn mal ein Video nicht funktioniert, na, dann macht man halt das nächste. Also das ist dann halt so.
Super. Du hast eben schon das Stichwort gegeben, Bauwende. Wir haben uns nämlich das erste Mal in echt getroffen im Februar auf der Construction Love in Essen. Und da hast du mir unter anderem erzählt, nachdem wir da mit mehreren an einem Tisch standen und dann kamen wir auf das Thema Hühner. Du bist Hühnerbauer.
Naja, Bauer möchte ich es nicht nennen, aber ich
Hühnerhalter?
habe, ja genau, ich habe Hühner und wir züchten auch, also wir versuchen Kunstbrut zu erstellen. Jetzt habe ich gerade aktuell auch wieder eine Knucke, die Naturbrut, die natürlich ausbrütet. Und das sind so unsere ja, Eierlieferanten momentan. Genau, gleich
Ja,
neben den Bienen.
ich kann das so verstehen. Wenn unser Garten größer wäre, ich hätte sofort Hühner. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber das umschreibt auch schon so ein bisschen das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Denn wir wollen darüber sprechen, was ist denn eigentlich mit dem ganzen Umweltschutz? Sind wir im Handwerk da ganz vorne mit dabei, dass wir wirklich die Dinge vorantreiben, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur leben, aufgrund unseres Berufes und so wie er genannt wird, ne, Nachhaltigkeitsberufe oder wie sie auch sonst alle genannt werden, sondern ob wir auch wirklich daran mitschrauben. Welche Meinung hast du dazu, wenn es darum geht, Dinge wirklich voranzutreiben, gerade in einem kleinen Betrieb in Sachen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter?
Also ich bin der Meinung, dass jeder etwas tun kann. Und wenn es auch so, ja, auch wenn es nur wenig ist, aber es kann jeder etwas tun und es liegt an einem selbst. Nur oftmals, ja, ist natürlich der Umweltschutz mit einer Hürde versehen, die man halt einfach mal nehmen muss. Also man muss irgendwo in einen bitteren Apfel beißen, um vielleicht aber etwas zu bewirken. Und das kann ganz klein werden, ganz klein sein, sorry. Aber der bittere Apfel ist manchen halt zu bitter. Und das ärgert mich ganz oft. Also das ist ein Beispiel aus der Praxis, wenn ich sage, okay, wir haben, der Kunde hat einen, der, also der Installateur hat einen Kunden und der möchte jetzt in meinem Fall neues Licht haben. Jetzt habe ich die Variante, günstiges China-Import oder hochwertiges Made in Germany, kurze Wege, natürlich aber auch der dreifache Preis. Dann sagt mir natürlich der Installateur, boah, dann nehme ich doch lieber das China-Produkt, verkaufe es zum dreifachen Preis, habe ich mehr Marge und der Kunde trotzdem frisches Licht. Für den ist das egal, was da oben hängt. Und das ist das, was mich so anfasst auch. Dass wir eigentlich die Technologie haben, die aber nicht eingesetzt wird, aufgrund von Budget, aufgrund von eigener Marge etc.
Gehst du da in die Diskussion mit den Elektroinstallateuren?
Ich versuche es. Manchmal sind sie einsichtig. Dann ist aber auch noch der Endkunde dran. Der sagt, ist mir doch egal, was da oben leuchtet. Ob das nun grün, gelb oder woher das kommt, das ist mir vollkommen egal. Ich habe hier ein Budget X, das muss es erfüllen. Es werden jetzt zumindest schon Firmen zertifiziert, dass die möglichst ordentlich produzieren, dass dort die Zulieferkette passt etc. Aber da gibt es noch so viele Grauzonen, dass man das gar nicht wirklich prüfen kann.
Findest du denn, dass da insgesamt eine Bewegung gerade stattfindet oder dass die Bewegung wirklich nur so kleine Leuchtturmbeispiele sind, die da sowas schon vorantreiben und auch vielleicht ganzheitlich leben in ihrem Betrieb, oder ist das noch so gar nicht zu spüren?
Nein, es gibt schon Firmen, die das richtig durchsetzen. Da hängt es aber auch viel vom Planer ab, also ob der Architekt das dementsprechend ausschreibt oder ob der Auftraggeber eigentlich dafür gemacht ist. Also wir haben ja auch die Holzbauweise. Das ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur ums Licht, es geht ja um alles. Ob das Holzbauweise ist, ob das Schaumglas ist anstatt Beton. Wir hatten ja den Helge auch dort kennengelernt bei der Construction Love. Also es gibt so viele tolle, innovative Konzepte hier in Deutschland, aus Deutschland. Und die zu nutzen, das wäre super toll. Da kann jeder seinen Teil dazugeben. Und es ist keine Preisfrage mehr. Es sind wirklich nur noch ein paar Euro auseinander zu dem China-Import. Das ist, und hier sind die Arbeitsplätze sicher und hier sind die Produktionsstätten sicher. Und hier kann ich dann zeigen, da wird das Produkt hergestellt und dort wird es verbaut. Und das in einer Linie. Und das ist ja auch gut, das auch einfach mal den Kids zu zeigen. Also mein Großer, der ist da Feuer und Flamme und sagt, Mensch, Papa, wir müssen da irgendwas machen. Das kann doch nicht sein. Da steht ein Auto, ein Dieselauto, die ganze Zeit auf dem Schulhof, in dem Fall ein Handwerker, macht halt die Hütte nicht aus, weil er muss halt wieder los. Und das fasst ihn an. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen sensibler werden und nicht nur an uns selbst denken. Also das ist, ja, das ist meine Meinung.
Das, was du gerade gesagt hast, ich in meinem Beruf als Steinmetzmeisterin, auch da ist ja dieses, wo beziehst du das Material her? Und ich habe, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, gesagt, ich beziehe kein Material aus zum Beispiel Indien, wo ich weiß, dass Kinderarbeit mit dabei ist und sowas. Und habe mit meinen Kunden das ganz klar so kommuniziert. Ich beziehe meine Steine nur von einem Werk, die große Blöcke kaufen und daraus dann kleinere Stücke schneiden, die aber in Deutschland sitzen, wo ich genau weiß, dass da gewisse Regularien auch einfach befolgt werden. Und das war nie ein Thema, weil ich da aber ganz transparent mit umgegangen bin. Mhm. Und das war irgendwann auch so eine Haltungssache. Das ist ja krass, was du jetzt gerade bei mir lostrittst. So eine Haltungssache, dass wenn Menschen kamen und sagen, ich brauche einen Grabstein, der soll aber billig sein. Ich sage, dann gehen sie zu einem Kollegen. Mhm. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie ich arbeite. Das hat überhaupt nichts mit dem Preis zu tun. Aber diesen Anspruch, den sie jetzt hier mit reinbringen, das ist nicht der Anspruch, den ich habe. Für mich gibt es da andere Dinge, die viel wichtiger sind und nicht der Preis an erster Stelle. Wir sind alle preissensibel, keine Frage, und da kann man immer irgendwas machen. Aber die Grundhaltung dabei hat mich gestört. Die habe ich rausgeschickt einfach. Und ich glaube, dass man da auch mit so einer gewissen Haltung auch Kunden nochmal neu anziehen kann, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, mit dass dann der Endkunde natürlich immer nochmal sagt, ja, aber mir ist es eigentlich egal. Glaube aber, wenn der Elektrobetrieb dann sagt, wir verwenden ganz bewusst nichts aus China, sondern wollen das Geld auch in Deutschland halten, das kommt uns ja allen zugute auf irgendeine andere Art und Weise wieder, dass man dadurch auch vielleicht nochmal mehr Kunden anziehen kann.
die Problematik ist halt wirklich die, dass das Umweltsiegel ja überall unterwegs sind und dass die Industrie natürlich auch sich mit irgendwelchen Umweltsiegeln brüstet, ob das jetzt dann Gold, Silber oder Platin-Status ist, aber das überhaupt nichts aussagt, wo die Ware herkommt. Also der Wettbewerb, der 100% aus China importiert, hat auf einmal das Ökosiegel Platin, wo ich sage, na, das kann doch nicht sein, das ist doch Fake, das ist doch Augenwischerei. Aber in den Ausschreibungen wird dieses Siegel verlangt, egal ob das jetzt stimmt oder nicht. Und das ist für mich, da kämpft man wirklich ich würde uns jetzt als mittelständisches Unternehmen sehen, schon gegen Windmühlen. Also wenn dann die Global Player irgendwo in China produzieren mit unter ganz schlimmen Bedingungen und dann trotzdem so ein Ökosiegel bekommen.
Was müsste sich ändern?
Also, so viel.
Eine Sache, die man schnell ändern könnte, die aber nicht gemacht wird.
Na gut, die eigene Einstellung ist natürlich ganz klar.
Ja, okay. Ich meine jetzt nicht beim Elektrobetrieb, sondern vielleicht eher nochmal dieses in den Strukturen. Was könnte man, sollte man unbedingt sofort ändern, was auch schnell gemacht wäre?
Ja gut, wenn ich jetzt als Zulieferer sehe, als Bauzulieferer, müsste die inländische Industrie gestärkt werden. Also wo auch Produktionsstandorte dranhängen und nicht nur Vertriebsstätten, weil oftmals sind es ja wirklich nur Vertriebsstätten. Also das Thema Made in Germany, nur weil es hier zusammengesteckt wurde, heißt es ja noch nicht Made in Germany. Dann heißt es nur zusammengebaut in Germany. Mehr ist es ja nicht. Und die Transparenz sollte auf jeden Fall irgendwo da sein. Weil es ist schade darum, dass die Firmen, die hier wirklich zu 100% produzieren und die Lohnkosten stemmen, die natürlich hier anders sind wie in China, dass die dann hinten runterfallen durch den Preiskampf.
Mhm. Ja.
Also schnell wird sich, glaube ich, da nicht viel ändern. Leider.
Mhm. Es hat natürlich immer auch ein bisschen was, ne, wenn wir nochmal auf den Endkunden gucken, auch mit Wohlstand zu tun. Ich finde ja auch, dass die Kluft immer größer wird zwischen denjenigen, die wirklich wenig verdienen und denjenigen, die wirklich gut verdienen. Da ist ja ein immer größerer Spielraum dazwischen. Glaubst du, das entwickelt sich dahin, dass irgendwann wirklich auch Kunden sagen, nee, ich will das aber ganz gezielt so haben, weil wir eben diese Schneide haben zwischen, ich will nicht sagen arm, sagen wir, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
Ja, man merkt es ja an seinem eigenen Einkaufsverhalten. Also als ich in das Arbeitnehmertum gekommen bin, habe ich unglaublich viel online gekauft. Also eigentlich alles. Das Bewusstsein hat sich erst nach einiger Zeit wieder eingestellt, wo man sagt, oh, da wo ich eigentlich immer hingegangen bin, den Laden gibt's ja gar nicht mehr. Also ist mir eigentlich dasselbe passiert, also habe ich eigentlich dasselbe gemacht, wie mir passiert ist. Also ich habe aus dieser Marktverschiebung nichts gelernt. Was ich jetzt viel, viel bewusster mache. Also ich kaufe direkt bei der Gärtnerei mein Gemüse und mein Obst und meine Sachen. Und wenn es dann halt das nicht gibt, dann gibt es halt nicht. So wie es ist. Und ich versuche jetzt sehr viel regional zu kaufen. Und wenn die Regionalität sich auf Deutschland beschränkt, dann ist es ja auch in Ordnung. Aber ich kann es halt auch nur machen, weil ich es halt kann. Also wir haben es jetzt auch nicht mega dick, aber ich kann mir halt das Bio-Gemüse das regionale Gemüse beim Gärtner leisten, was natürlich teurer ist. Da gibt es halt die Gurke nicht für 29 Cent, sondern da kostet sie halt einen Euro. Aber schmeckt halt viel anders. Also ich glaube nicht, dass die Gesellschaft sich, ja, wobei die es können, werden es sicherlich tun. Und sagen, okay, ich kaufe es lieber regional und versuche den CO2-Abdruck so gering wie möglich zu halten. Wenn ich die ältere Generation angucke, das ist vollkommen wurscht, wo die Erdbeere herkommt. Wenn da Afrika draufsteht oder Deutschland, wir haben jetzt Bock auf eine Erdbeere, dann kaufe ich sie dort.
Ja, und das auch mitten im Winter. Ne, das finde ich ja ganz schräg. Wenn ich mit den Kindern einkaufen gehe, auch die sagen, oh Mama, Erdbeeren im Dezember. Und sage ich, nee, das kaufe ich nicht. Ich kann es nicht.
Das ist, ja, das ja. ist, also es ist schwierig, ja. schwierig. Aber man kann es ja auch nicht vergelten. Das ist ja auch so. Es liegt ja da.
Und es ist natürlich auch dieser Überfluss, den wir jetzt haben. Ne? Früher hat man natürlich auch nur das gekauft, was saisonal auch verfügbar ist. Und jetzt ist einfach alles das ganze Jahr da. Sind wir nochmal bei Obst und Gemüse. Das ist ja unglaublich. Und da finde ich auch, dass das Elternaufgabe ist, zu erklären, was davon ist denn eigentlich gerade wirklich in der Ernte und was nicht. Also das auch so ein bisschen, ja, für jeden auch natürlich die Sache, dass man die eigenen Kinder da auch aufmerksam macht. Gehen wir mal ein bisschen auf das Thema E-Mobilität. Wir haben eben kurz im Vorgespräch das Thema auch schon mal angesprochen. Und ich hatte tatsächlich mit meinem Mann auch jetzt auf dem Weg in den Urlaub und auch wieder zurück auch genau das gleiche Thema, weil wir uns gar nicht mehr vorstellen können, kein E-Auto mehr zu fahren. Ich selber bin großer Fan von E-Auto, weil es sich so ein bisschen anfühlt wie Autoscooter fahren, nur dass du halt die anderen nicht so nah fahren solltest. Ne? Besser nicht, ja, genau. Ja. Aber für uns käme zum Beispiel gar nicht in Frage, kein E-Auto mehr zu kaufen oder zu leasen, was auch immer. Allerdings haben wir auch den großen Vorteil, dass wir wirklich vor dem Haus das Auto parken können, eine Wallbox haben. Und da haben wir nämlich auch beide überlegt, wie wäre das, wenn wir diese Möglichkeit nicht hätten. Und da ist ja auch die Infrastruktur zum Beispiel noch gar nicht ausgebaut. So, das ist jetzt privat. Wie siehst du das im Firmenkontext? Ich sehe zum Beispiel ganz wenig Firmenautos mit E, außer es ist dann vielleicht so ein Kleinwagen. So, der wird wahrscheinlich von irgendeiner Bürokraft gefahren. Ansonsten sehe ich im Handwerkskontext noch fast gar keine E-Fahrzeuge. Wie nimmst du das wahr?
Also ich bin ja auch ein ganz, ganz großer Fan von E-Mobilität und die Kombination aus Technologie und erneuerbaren Energien finde ich super. Ob das jetzt die E-Mobilität ist, ob das die smarte Lichtsteuerung ist, ob das die Heizungsanlage ist, die mit Strom betrieben wird, beziehungsweise wo das Wasser warm gemacht wird, finde ich prinzipiell erstmal mega und meine Kids auch. Wir haben, also beim derzeitigen Arbeitgeber, haben wir vor zwei Jahren haben wir umgestellt auf komplett flotte E-Mobilität, was natürlich zuerst mal, also bei einigen Kollegen zwischen den Zähnen geknirscht hat, aber es muss sich dann halt irgendwie jeder arrangieren damit. Im Handwerk finde ich es teilweise schwierig, weil sie einfach nicht wissen, wie es funktioniert, glaube ich. Also ich glaube nicht, also wenn der Klempner seine Runde fährt, glaube ich nicht, dass er über die 400 Kilometer hinwegkommt, zumindest wenn er regional arbeitet. Und da ist E-Mobilität eine wunderbare Sache. Er kann es abends anstecken, kann früh wieder losstarten. Also da sehe ich überhaupt gar keine Bewandtnis, einen Verbrenner zu nehmen. Aber die Handwerker haben meiner Meinung nach dort Vorurteile gegenüber und deswegen funktioniert das noch nicht so 100%. Es gibt aber natürlich auch andere Beispiele, die nur noch elektrisch sind. Also es ist wieder eine Einstellungssache. Möchte ich mir die 20 Minuten an der Schnellladesäule dann gönnen im Zweifelsfall oder gönne ich sie mir nicht? Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass sie sagen, wow, das ist eine halbe Stunde, dann muss ich laden und dann kann ich ja gar nichts machen. Doch, kann ja Rechnungen schreiben, hat doch ein Tablet, mobiles Arbeiten, machen wir ja auch. Also sehe ich für mich keinen Nachteil. Die Arbeitserfassung ist hauptsächlich digital. Das sind ja die Tools, die wir haben. Es muss ja nicht immer alles auf ein Blatt Papier geschrieben sein. Es kann auf der Baustelle, habe ich damals schon gemacht, vor 8 Jahren, digital mein Material aufgelistet, habe es dem Vater in dem Fall reingesteckt, der hat es digital genommen, ins CRM übertragen und die Rechnung davon geschrieben. Und das kann man auch während der Ladepause machen. Oder man trinkt halt einfach einen Kaffee.
Ja, oder man plant es vorher. Ich bin ja ein großer Freund von plane doch, was du vorhast. Ja, und auch einen Verbrenner musst du tanken. Den stellst du auch nicht abends leer auf den Hof und dann Pech, nimmt morgen jemand anders aus der Flotte den Wagen und du hast dann einfach Pech. Mhm.
Aber dann kommt das Argument, naja, dann fahre ich halt schnell an der Tankstelle und da bin ich nur 3 Minuten dort. Aber dann wird sich in den 3 Minuten ja doch trotzdem die Bobo gekauft in der Kaffee und dann sind es trotzdem 20 Minuten. Also von daher, ich sehe dort überhaupt gar keine Hürde mehr, das zu machen. Aber natürlich gebe ich recht, wenn man keine Photovoltaik hat oder keine Wallbox zu Hause, ist es durchaus komplizierter. Aber es gab bisher noch keinen Installateur, wo keine Wallbox auf den Hof vor der Firma war. Also ich bin ja jetzt bei den Elektroinstallateuren unterwegs und da ist bei jedem eine Wallbox in der Firma. Wenn nicht sogar drei, vier.
Und das sind ja jetzt eher noch so die Kleinfahrzeuge. Jetzt denke ich mal so an die größeren hinten vielleicht auch mit einer Ladefläche und so weiter. Ich bin überhaupt nicht up to date, was das angeht. Gibt es dafür schon E-Autos?
Ja, gibt es und auch viele Transporter fahren jetzt schon elektrisch. Letztlich war ich mit meinen Söhnen unterwegs, da haben wir sogar einen LKW gesehen, der an der Ladestation stand.
Quatsch.
Und das fanden wir mega. Der hat dort seinen LKW geladen und dann ging es weiter. Und die kommen in dem Fall nur 800 Kilometer, aber es sind 800 Kilometer sauber. Und der hat auch wieder gesagt, wir waren selbst der LKW-Fahrer hat gesagt, wir waren so voreingenommen von der Technik und das funktioniert so gut, dass ich jetzt gar nichts anderes mehr fahren möchte. Dieses laute Gebrumme, das Vibrieren, das ganze Drumherum, das ging mir so auf die Nerven, dass ich das jetzt hier liebe und genieße. Und das geht mir ja auch so. Also der Diesel, der war immer laut und beim Beschleunigen immer. Oh. Und jetzt, man setzt sich rein. Das ist wie mit der Akkukettensäge oder wie mit dem Akkutrimmer. Es geht halt einfach. Ohne Leitung, Zauberei. Ja, das kann man ja auf viele Bereiche kann man das ja ummünzen. Ja, also ich finde, das ist eine Technologie, die man nutzen soll und muss.
Du hast eben von Vorurteilen gesprochen. Kannst du ein Vorurteil benennen?
Na gut, das Vorurteil ist halt der höhere Zeitaufwand. Und billiger ist ja sowieso nicht. Also meine Frau, die hat bis 2030 keine Steuern zu zahlen auf ihr Fahrzeug. Ist doch eine wunderschöne Sache, weil es ein E-Fahrzeug ist.
Mhm.
Und die liebt das. Sie hat so ein keine bezahlte Werbung, so ein Fiat 500 für die Stadt. Das ist eine wunderbare Sache. Sie lädt zu Hause, sonst musste sie immer tanken. Sie kann sich da auch überhaupt nichts anderes vorstellen.
Ja. Ja, und gerade wenn man sagt, auf dem Firmengelände ist es möglich, auch die Fahrzeuge natürlich zu laden, ist es natürlich super easy, wenn du Fahrzeug abends abstellst oder am Nachmittag und steckerst es ein, das ist auf jeden Fall am nächsten Tag geladen, ob jetzt mit einer eigenen Photovoltaikanlage oder nicht. Aber auch das ist ja wieder ein Weg oder das sind Minuten, die ich spare während der Arbeitszeit, weil ich eben nicht tanken muss, egal was da reinkommt.
Ja, auch für die Mitarbeiter. Wir bei uns haben auch die Mitarbeiter die Möglichkeit, ihr privates Fahrzeug kostenfrei in der Firma zu laden. Und das ist doch schon wieder ein Mehrwert. Also das ist ein Mehrwert, den man nicht verkennen darf.
Krasses Benefit.
Ja.
Ich hoffe, ihr publiziert das auch so. Finde ich mal ein Benefit, was total Sinn macht.
Nein, also und das ist eine schöne Sache. Das ist
cool.
Ja.
Stellst du das fest, dass denn die Elektroinstallateure da natürlich aufgrund ihres Gewerkes schon ein bisschen weiter sind und andere noch so ganz hinten anstehen mit dieser Denke und der Haltung dahinter?
Absolut, weil die Elektroinstallateure haben natürlich die Möglichkeit, durch Eigenleistung sich die Photovoltaikanlage drauf zu packen und die Wallbox zu installieren. Also die haben halt nicht die Arbeitsleistung drumherum und dann fehlen ja schon mal 50% der Investitionssumme. Wenn ich sogar 60%, wenn ich dann das Solarpanel dann noch zum Einkaufspreis mir oben aufs Dach packen kann. Also das auf jeden Fall. Die sind natürlich technologisch viel mehr am Puls, was funktioniert und was nicht funktioniert. Die Heizgas-Wasserinstallateure, zumindest in meiner Region, die ziehen nach. Also weil die ja auch schon näher mit dran sind. Die ja viel Kontakt mit den Installateuren haben. Maurer und so weiter, das sehe ich bisher gar nicht. Steinmetz, da wird es, glaube ich, dann auch schwierig. Dann ist die Pritsche dann wahrscheinlich mit Elektro schwierig zu besteuern. Ich weiß nicht. Also es gibt, also wenn ich jetzt einen großen deutschen Hersteller von VW, gibt es eine Pritsche, die funktioniert elektrisch. Da ist aber, glaube ich, die Reichweite so die 250 Kilometer, wobei das ja regional auch funktioniert. Die Frage ist natürlich, wo habe ich meine meisten Aufträge? Regional? Überregional? Das ist dann halt immer schwierig. Und die haben ja dann meistens dann auch den privaten Endnutzer und der wird ja keine Wallbox zumindest nicht kostenlos zur Verfügung stellen.
Ja, obwohl die meisten Handwerksbetriebe ja schon im Umkreis von 50 bis maximal 100 Kilometern arbeiten.
Richtig, ja.
Da die Reichweiten würden es schon hergeben. Was würdest du sagen, was braucht es denn so in einem Handwerksbetrieb? Wir haben schon klar jetzt mehrfach gesagt, die Haltung ist es, aber was sind so kleine Schritte, anzufangen, in die richtige Richtung zu gehen in Sachen Umweltschutz, Nachhaltigkeit? So, kannst du so kleine Tipps geben, womit man anfangen kann, so richtig in der Umsetzung?
Ja gut, dadurch, dass ich aus dem Licht komme, würde ich jetzt als allererstes die smarte Beleuchtung.
Diese Antwort hätte ich jetzt so gar nicht erwartet, nein.
Also weil es ist so einfach, es ist wirklich nur Plug and Play, alte Leuchten rein, alte Leuchte raus, neue Leuchte rein, Sensor ist integriert und ich habe eine Tageslicht angepasste Lichtsteuerung, die mir im Optimalfall 70% Energiekosten spart. Und das ist so easy. Und die Leuchten, die kosten nicht mehr viel, die sind einfach über eine Handy-App zu programmieren. Das kann fast jeder selbst. Wenn man dann ein bisschen rausgeht, was jetzt zum Beispiel ein Hochregallager, wie oft sind im Hochregallager die Lampen an, obwohl gar nichts gebraucht wird? Segmentschaltung. Ja, es ist natürlich dahingehend dann erstmal ein größerer Invest, aber hinten raus, die Leuchten, die halten ja auch 10, 15 Jahre. Das ist durch Dimmung, durch Abschaltung, halten die dann vielleicht sogar 20 Jahre. Das heißt, ich brauche dann nicht so schnell wieder in die Erneuerung rein, in die Renovierung rein. Also es gibt so viele Beispiele, intelligente Heizungssteuerung ist genau dasselbe. Auch mit, und da reicht schon der Temperaturfühler an der Heizung, wenn der smart ist. Und das ist eine Investition von 20 Euro. Dass, wenn das Fenster auf ist, dass sich die Heizung einfach runterdreht. Und das sind so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die kann jeder machen. Wenn ich jetzt vom Großen angehe, ja, Förderprogramme sind immer toll, wenn man für seine Nachhaltigkeit Geld bekommt, ist ganz klar, aber irgendwo muss es ja trotzdem herkommen. Das sind immer so. Ja. Also ich habe jetzt meine Photovoltaikanlage nicht gefördert bekommen. Ich habe sie gebaut, weil ich dazu stehe und weil ich mich jedes Mal freue, wenn ich im Sommer meinen Backofen reinige, dass ich in dem Fall keine 8 kW zahlen muss, sondern das einfach mit der Sonnenenergie mache. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Ding.
Ja, wir haben bei uns am Privathaus auch Balkonkraftwerk hängen, so zwei von diesen Paneelen. Und man stellt ja auch wirklich seinen Energieverbrauch um. Ich habe letztens noch ein lustiges Video gesehen auf Social Media und ich habe gedacht, verdammt, ich bin erwischt. Ne, so. Ja. Da ging es darum mit Leute früher, wenn die Sonne schien, so, und setzen sich raus.
Richtig,
in den Stuhl.
Ja, habe ich auch gesehen.
Und heute, ja genau, Waschmaschine zack. An, Spielmaschine an, ja, alles, ja. Ne, so zack, zack, zack. Und wir haben tatsächlich auch unseren Stromverbrauch extremst reduziert. Extremst, das ist unglaublich. Aber du musst dich umstellen.
Ja.
Aber wo natürlich auch gerade bei Tageslicht Handwerksbetriebe ja auch arbeiten, wäre das doch das Einfachste zu sagen, okay, komm, wir fangen an mit, inzwischen kriegst du ja noch nicht nur zwei Paneelen, du kannst, glaube ich, bis zu vier inzwischen aufhängen oder was. Das wäre doch schon mal ein Anfang, damit auch anzufangen, zu
natürlich.
Sagen, das ist ratzfatz, ist das ja auch amortisiert.
Und das ist ja, es ist ja kein Aufwand mehr. Ne? Man muss es ja, es wird ja über die Steckdose eingespeist. Kurze Anmeldung, hey, ich habe ein Balkonkraftwerk, fertig.
Ja.
Und schon hat sich die Sache erledigt. Ich finde auch die Akkugeschichte bei, hat man vorhin die Kettensägen, da gibt es so smarte Sachen von jetzt Husqvarna oder Stihl, wo dann die Akkus ausgetauscht werden in großen, wo dann das Solarpanel gleich oben auf der Akkustation drauf ist. Und ich höre dann keine Kettensägengeräusche mehr, wenn ich durch den Wald spaziere. Ich habe auch als User doch ein viel ruhigeres Arbeiten wie den Zweitaktmotor oder Viertaktmotor. Das sind doch, bringt doch eigentlich nur Vorteile. Das einzige Öl, was ich dann noch brauche, ist das Kettenöl.
Also, und den Geruch wollen wir doch alle. Also wer mal an der Maschine gerochen hat, ist es eigentlich das Kettenöl, was wir gut finden.
Ja, also wie schon vorhin gesagt, wir haben die Technologie und wir nutzen sie leider nicht aufgrund von Berührungsängsten. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der auch im beratenden Bereich ist, der gesagt hat, wir finden keine Mitarbeiter, weil wir eine vollelektrische Flotte haben. die wollen kein elektrisches Fahrzeug, Dienstfahrzeug haben. Wo ich gesagt habe, nee, so, dann müssen die so viel Überzeugungsarbeit leisten, dass der Vertrieb Außendienst mit dem elektrischen Auto rumfährt. Wo ich sage, das gibt's doch gar nicht, das kann ich mit. Ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Die meisten haben dann gesagt, na, wenn ihr jetzt auf Elektro umsteigt, dann kündige ich.
Was ist die Begründung dahinter?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwo, ach, was mache ich denn dann in den 20 Minuten? Wie gesagt, ne, das ist oftmals die Ladezeit. Das ist das einzige Argument. Ich sage, ne, dann macht doch bessere Besuchsberichte, Projektberichte, was auch immer. Wir sind es ja, also wir sind sehr, sehr schon gewöhnt, mobil zu arbeiten. Das kann ich doch in den 20 Minuten machen. Verstehe ich gar nicht. Mhm. Also, aber das mussten
da
wir auch.
Ich
unser,
ja mal gern genauer reinhören.
Ja, das ist, also, das haben wir auch unserer ja, Personalerin gesagt. Die sagt ja dann auch, naja, ihr habt da, wenn ihr ladet, habt ihr ja 20 Minuten Pause. Ich so, warum haben wir eine Pause? Na, ihr trinkt doch da nur Kaffee. Ich so, nee. Ja, mobiles Arbeiten. Mhm. Ja, also das
ist. Ja, auch das ist natürlich eine Umstrukturierung. Ne? Ich finde, ja. Wenn man sagt, dass man E-Mobilität bevorzugt und dann heißt es eben auch, ja, und wir sind uns dessen bewusst, dass das Auto geladen werden muss und es kann manchmal vielleicht nicht über Nacht passieren. Und in der Zeit passiert das und das. Das ist ja auch eine Kommunikation und auch eine Führungsaufgabe, genau. Dann zu sagen, was passiert. Und dann auch natürlich mit solchen Vorurteilen aufzubrechen, sagen, ihr trinkt dann ja nur Kaffee. Also wie häufig trinken alle Menschen Kaffee oder gehen rauchen? Das ist ja immer noch völlig legitim, rauchen zu gehen. Ja,
richtig.
Also es hat mich immer darüber aufgeregt, warum manche Kollegen, wenn ich im Angestelltenverhältnis war, die dann rausgegangen sind und jede Stunde ihre 5 bis 7 Minuten vor der Tür standen. Und ich dachte, wenn ich das mal zusammenrechne am Tag, da hätte ich auch gerne eine halbe Stunde mehr Pause.
Das ist richtig. Ja.
Das, was können wir, gehen wir nochmal so ein bisschen kurz auf die gesellschaftliche Verantwortung, die mir immer super, super wichtig ist. Man kann ja nicht immer nur schimpfen und sagen, was die anderen alle falsch machen, sondern vielleicht auch mal hands-on etwas mitgeben, was wir rein gesellschaftlich vielleicht im privaten Bereich auch schon losstoßen können, um dieses Thema mehr präsenter zu machen, notwendiger, unausweichlicher zu machen. Was machst du dafür?
Ich belehre.
Auf was, jeder Gartenparty. Was, oh, der ist schon wieder.
Aber so ist es tatsächlich. Also ich werde nicht müde zu belehren. Also ganz, ganz ehrlich, was anderes kann ich nicht machen. Wenn ich jetzt mein Vater sage, warum kaufst du den Schrott? Warum kaufst du das Fleisch von Wilhelm Brandenburg? Geh doch einfach bitte zum Metzger. Dann versuche ich zu belehren, obwohl das, ja, es ist manchmal unangenehm und man wird komisch angeguckt, auch im Freundeskreis. Aber ich sage, das kann ich nicht tun. Mhm. Weil ich versuche das ja schon umzusetzen. Und man versucht ja dann auch schon, zumindest in meiner Position, zu sagen, ach, geht doch mal in die eigene Stadtverwaltung und sagt, Mensch, wollen wir hier nicht was machen? Wie sieht es denn hier aus? Wollen wir doch mal das Konzept für die Grundschule ein bisschen erneuern? Da habt ihr total schlechte Beleuchtung. Jetzt ist gerade schlecht. Ich so, ja, dann meldet euch, wenn es soweit ist. Also ich kann nur belehren. Das war vor 2 Jahren, da passiert nichts. Da sind immer noch die Leuchten von vor 45 Jahren drin, als die Schule gebaut wurde. Und ja.
Du hast recht. Und wenn ich an Schule zurückdenke, egal welcher Klassenraum es war, die Beleuchtung war immer eine Katastrophe.
Es ist halt einfach so. Es kommt was von oben und mehr ist da nicht.
Ja. Ja, krass. Okay. Gibt es etwas, was du noch mitgeben möchtest hier an dieser Stelle für diejenigen, die es hören heute? Eine Sache, wo du sagst, das ist nämlich die anschließende Frage mit 3 Dinge, die es braucht, weil es sonst heißt, nach Fest kommt ab, aber vielleicht gibt es etwas, vielleicht möchtest du noch mal kurz dich an die Vortrags- an das Vortragspodest stellen und sagen, liebe Leute, und wir hören dir alle zu. Ich kann mal gucken, ob ich
eine Musik
drunter bauen kann.
Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sagen soll. Warte. Ja, wie der Spruch von vorn, hört nicht auf zu belehren. Ja, also und vielleicht noch denkt an eure Kinder. Das war
jetzt kommt die Durchsage, der kleine Hans-Dieter möchte aus dem Spieleparadies abholen.
Ja. Ja, also denkt an eure Zukunft und werdet nicht müde zu belehren. Das gefällt mir klasse.
Ja.
Manchmal sitzen wir auf der Couch und also gerade die politische Situation ist natürlich, wenn man da in Europa schaut, katastrophal, würde ich sagen. Meine Frau, die ist da noch mehr politisch im Stoff wie ich. Und ich habe gesagt, manchmal will ich es gar nicht mehr hören. Ich will es gar nicht mehr hören. Aber man muss es sich antun, um zu sehen, wie gut es einem eigentlich geht. Das ist ja, ich meine, so viele Bärmeln, oh, und jetzt nehmen sie uns das noch weg und jetzt müssen wir uns das noch regulieren. Und es geht's ja gut. Und dann kann man doch auch was von dem Wohlstand in was Gutes investieren.
Mhm. Ja, bin ich bei dir. Mach doch direkt weiter mit drei Dinge, die es braucht, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Das ist die Abschlussfrage.
Ja, oftmals ist weniger mehr, um mal bei der Floskel zu bleiben. Ja, also den kleinen Fortschritt zu nutzen, aber den dann auch stetig. Ja, also nicht mit der Keule losgehen vom Hammer brechen, ne, wie ging das?
Übers Knie brechen,
genau.
Über den Hammer brechen.
Ja. der zweite Punkt, ja, seid nett zueinander. Das ist auch so eine Sache, gegenseitiger Respekt. Egal ob schwarz, weiß, silber. Also das ist auch für mich ein Thema, was mich unglaublich anfasst. Da könnte man, glaube ich, noch 3 Folgen davon machen.
Silber finde ich auch gut.
Naja, gut. Sie gehören ja zu unserer Gesellschaft.
Schwarz-Weiß-Silber, das ist großartig, habe ich noch nie so gehört.
Also, was will man machen? Ne? Das ist die größte Wählerschaft. Es ist ja tatsächlich so. Dritter Punkt, Familie ist alles.
Ja, cool. Danke, René. Danke, dass du da warst und
ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Und ich finde es so schön, das können wir, glaube ich, auch noch hier an dieser Stelle so mitgeben. Wir haben vorher gesagt, okay, über was sprechen wir denn? Und ich habe dich gebeten, über etwas mit mir zu sprechen, wo du losplaudern kannst, was so dich bewegt, ne, wo du wirklich zu jeder Zeit irgendwie Rede und Antwort stehen kannst. Und ich glaube, du hast heute ziemlich genau gezeigt, dass das für dich ein Thema ist, wo es kein Vielleicht mehr gibt, sondern ein Aber natürlich.
Und ja, weil
natürlich machen wir es so.
Natürlich, genau. Mhm.
Ja, natürlich. Oh, das passt sogar. Habe ich gar nicht. Ach, Mensch. Das sind ja. Oh.
Das ist schön.
Sehr schön.
Das sind,
okay. Ja, wenn man dich kontaktieren möchte und mit dir vielleicht über das ein oder andere Thema sprechen möchte, ich habe da auch noch einen ganz lieben Kontakt, wo ich euch mal unbedingt zusammenbringen muss. Das ist der Frank Panzer. Grüße gehen raus.
Auch an ihn. Kenne ich doch schon.
Dachte ich, ich konnte etwas Neues initiieren hier.
Nein, mit Frank war ich schon auf einer Veranstaltung, Nachhaltigkeitsveranstaltung in Berlin.
Ja. Ach, schön. Ja, ihr wohnt ja auch nah beieinander eigentlich.
Ja, in Erfurt, ja.
Ja, genau.
Und ich im Osten Thüringens. Aber
ja, ist fein. Dann sage ich danke und ich hoffe, du ziehst dir jetzt noch einen Kaffee, bei Ikea wahrscheinlich noch einen Packen Teelichter kaufen wirst.
Solar-Lampignons.
Ah, ja, die gehen auch immer. Das stimmt. Ich sag danke.
Ich danke.
Alles Liebe.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.